James Altucher. Sichere dir das Fastlane-Ticket. Die 10.000-Versuche-Regel und andere überraschende Ratschläge, wie man Ziele schneller erreicht. Gelesen von Arvid Schalle und Michelle Winter.
Übung macht den Meister, heißt es. Sprich, wenn du nur lange genug am Ball bleibst, wirst du irgendwann erfolgreich. Aber was, wenn du dafür weder Zeit noch Kraft hast? Was, wenn du deine Ziele schneller erreichen willst? James Altucher hat seine Karriere häufiger gewechselt, als die meisten Menschen umziehen. Er versuchte sich als Hedgefondsmanager, Existenzgründer, Sachbuchautor und Stand-up-Comedian. Ach ja, und er war mehrmals komplett pleite und planlos. Aber all diese Rückschläge lehrten ihn wichtige Lektionen. Heute ist er erfolgreicher Autor, Unternehmer und Investor. Also, was ist sein Erfolgsrezept? Nun, es gelang ihm immer wieder, den Weg zum Erfolg abzukürzen oder, wie er es ausdrückt, an der Schlange vorbeizugehen. In diesen Blinks zeigen wir dir, wie du innerhalb kurzer Zeit neue Ideen entwickelst, testest und zu Geld machst.
Blink Nummer 1. Von wegen 10.000-Stunden-Regel.
Kennst du die 10.000-Stunden-Regel? Die Formel wurde Anfang der 90er Jahre vom schwedischen Psychologen Anders Ericsson aufgestellt und später durch den kanadischen Schriftsteller Malcolm Gladwell berühmt. Sie besagt, dass du 10.000 Stunden bewusstes Üben investieren musst, um eine Fähigkeit zur Perfektion zu bringen. Im Grunde ist die Regel nichts anderes als eine Neuauflage der Binsenweisheit: Übung macht den Meister. Du willst etwas lernen? Dann trainiere, messe deinen Fortschritt und hol dir über einen Coach oder Sparringspartner Feedback ein. Danach wiederholst du das Ganze, bis du den gewünschten Kompetenzgrad erreichst. Aber was, wenn du gerade keine 10.000 Stunden übrig hast? Was, wenn du eine Fähigkeit schon früher beherrschen musst? Sagen wir, jetzt sofort. Im Frühjahr 2020 konnte kaum jemand ahnen, wie verheerend sich die Covid-19-Pandemie entwickeln würde. Viele Unternehmen gingen pleite und Abermillionen Arbeitnehmende standen auf der Straße. Unzählige Menschen mussten überlegen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen und ihre Familien ernähren sollten. Oft standen ihnen dabei nur wenige Optionen zur Verfügung. Ein neuer Job in derselben Branche, ein Berufswechsel oder eine ganz andere Überlebensstrategie. Der Autor weiß, was es bedeutet, wieder bei Null anzufangen. 2002 war er pleite, arbeits- und orientierungslos. Er wusste nur, dass er professioneller Investor sein und ein Buch schreiben wollte. Um diese Ziele zu erreichen, wollte er täglich eine relevante Fähigkeit trainieren. Selbst wenn er sich dabei nur um ein einziges Prozent verbesserte. 2 Jahre später verwaltete Altucher einen millionenschweren Hedgefonds und schrieb an seinem ersten Buch. Ein paar weitere Jahre später verkaufte er ein Geschäft im Investmentbereich zu einem sehr lukrativen Preis. Wie konnte er das Ruder so schnell herumreißen? Zuerst dachte er darüber nach, was er wirklich wollte. Dann machte er sich frei von der Vorstellung, 10.000 Stunden in irgendeine Kompetenz stecken zu müssen. Stattdessen überlegte er, wie er die erforderlichen Fähigkeiten schnell meistern und monetarisieren konnte.
Das ist unser Ausgangspunkt. Laut der gängigen Formel dauert es 10.000 Stunden, eine Fertigkeit zu meistern. Doch mit Leidenschaft und der richtigen Herangehensweise kannst du viele Fähigkeiten auch schneller kompetent beherrschen.
Der Autor versuchte sich außerdem in Experimenten wie der 1%-Übung, um Ideen schnell zu testen und anzuwenden. Heute bezeichnet er seinen Ansatz als 10.000-Versuche-Regel. In den folgenden Blinks erklären wir dir, was das bedeutet.
Blink Nummer 2. Probieren geht über Studieren.
Anfang der 1960er Jahre war der junge US-Amerikaner Dick Fosbury ein bestenfalls mittelmäßiger Hochspringer. Das lag in erster Linie daran, dass ihm keine der damals gängigen Hochsprungtechniken liegen wollte. Weder der aufrechte Scherensprung noch der als Straddle-Stil bezeichnete Wälzsprung, bei dem sich die Springer bäuchlings über die Latte wälzten. Fosbury tat sich bei beiden Methoden schwer, seine starksigen Beine zu koordinieren. Eines Tages fragte er sich, was, wenn ich stattdessen rückwärts über die Latte springe? Immerhin schrieben die Regeln nur vor, dass der Athlet mit einem Bein abspringen musste. Gesagt, getan. Im Laufe der nächsten Jahre entwickelte er die Technik, die heute als Flop bekannt ist, und übersprang die Latte auf nie dagewesenen Höhen. Anfangs waren viele skeptisch gegenüber dem Fosbury-Flop. Seine Highschool-Trainer wollten, dass er weiter mit den klassischen Techniken übte. Aber als er mit 1,91 Meter den Schulrekord knackte, verstummten die Diskussionen. Fosbury durfte seinen Flop von nun an auch bei offiziellen Wettkämpfen anwenden. Fosbury avancierte vom mittelmäßigen Schulsportler zum Olympiasieger in Mexiko 1968. Wie? Indem er sein Wissen über den Sport nutzte, um eine einzigartige Lösung zu finden. Und nicht nur das, er brauchte auch keine 10.000 Stunden, um den Hochsprung für immer zu verändern. Genau darum geht es dem Autor bei der 10.000-Versuche-Regel. Es geht darum, viel zu experimentieren, Ideen zu testen und Neues zu lernen. Wenn du das täglich machst, können sich dein Wissen und deine Fähigkeiten innerhalb kurzer Zeit exponentiell entwickeln. Als sich der Autor das erste Mal als Stand-up-Comedian versuchte, fühlte er sich wie ein blutiger Anfänger mit entsetzlichem Lampenfieber. Aber er wusste, dass er nur besser wurde, wenn er Neues ausprobierte. Selbst wenn er damit zwischendurch baden ging. Eines Abends ließ er das Publikum das Thema für seine Witze wählen. Er hatte das noch keinen Kabarettisten machen sehen, wohl aber gelesen, dass Menschen es mögen, wenn sie in das Geschehen auf der Bühne einbezogen werden. Sein Publikum war hellauf begeistert.
Die Botschaft lautet: Experimentiere von Anfang an so viel wie möglich. Versuch und Irrtum helfen dir, deine Fähigkeiten schneller und besser zu trainieren.
Danach experimentierte Altucher nahezu jeden Abend mit seinem Comedy-Programm. Und irgendwann zahlte sich das aus. Innerhalb eines Jahres trat er im Carolines auf, dem größten Comedy-Club in New York City.
Blink Nummer 3 – Stundenborgen.
Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie manche Leute so schnell so gut in einer Sache werden. Denk an die brasilianische Fußballlegende Pelé. Pelé kam erst mit 15 Jahren zum Fußball, als er sich dem Santos FC nahe São Paulo anschloss. In dem Alter haben viele Spitzensportler schon etliche Jahre Erfahrung in den Beinen und 10.000 Stunden Übung. Doch Pelé schaffte es innerhalb eines Jahres in die brasilianische Nationalmannschaft und brachte es von dort aus zu einem der weltweit populärsten Fußballer aller Zeiten. Also noch einmal, wie konnte er so schnell so gut werden? Pelé tat das, was der Autor als Stundenborgen bezeichnet. Er übertrug mühsam erlernte Fähigkeiten von einem Kompetenzbereich auf den anderen. Das beschleunigte seinen Lernprozess und machte ihn innerhalb kurzer Zeit zum Virtuosen. Pelé wuchs in einer armen Familie auf und hatte keinen Zugang zu Fußballtraining und der erforderlichen Ausrüstung. Stattdessen spielte er einen anderen brasilianischen Volkssport namens Futsal, bei dem alles ein Stück kleiner bemessen ist. Vom Ball bis zum Spielfeld. Das zwingt die Spieler zu wesentlich mehr Beinarbeit und Passspiel. Futsal lehrte Pelé, schnell zu spielen und schnell zu denken. Und das erleichterte ihm den Übergang zum Fußball. Kurzum, er borgte sich die unzähligen Stunden, in denen er die eine Sportart erlernt hatte, und übertrug sie auf die andere. Ein anderes Beispiel für das Stundenborgen ist das Sprachenlernen. Wenn du dich einmal in die Grammatik und das Vokabular einer Zweitsprache wie Spanisch hineingefuchst hast, fällt es dir mit hoher Wahrscheinlichkeit leichter, eine weitere Sprache wie Italienisch oder Portugiesisch zu lernen.
Kurz gesagt, du kannst investierte Stunden borgen. Also Kenntnisse von einem Kompetenzbereich auf einen anderen übertragen, um schneller zu lernen.
Übrigens konnte Pelé nicht wissen, dass ihm Futsal zu einer professionellen Karriere als Fußballer verhelfen würde. Er war einfach seiner Leidenschaft nachgegangen. Und er hatte dieser Passion erlaubt, ihn in eine neue Richtung zu führen, ohne sich zu sehr auf die Ergebnisse zu konzentrieren. Diese Fähigkeit, sich von Ergebnissen zu lösen, ist eine zentrale Voraussetzung für schnelles Lernen. Um rasch voranzukommen, musst du Neues wagen und dich dabei von allen Erwartungen und Hemmungen freimachen.
Blink Nummer 4 – Die Mathematik der Ideen.
2002 steckte der Autor in einer tiefen Depression. Er hatte sich als Tageshändler an der Börse versucht, war gescheitert und pleite gegangen. Schon wieder. Nun musste er sein Haus verkaufen und zwei Kinder durchbringen. Er brauchte dringend einen Plan. Also schrieb er eine Liste mit Dingen, die er tun konnte, um Geld zu verdienen und seine Karriere zu retten. Die Liste umfasste Ideen für Geschäftsmodelle, Bücher und Artikel und sogar Ideen für die Unternehmen anderer Leute. Und mit der Zeit wurden seine Ideen zu interessanten und realistischen Möglichkeiten. Entscheidend war, dass Altucher das trainierte, was er als Möglichkeitsmuskel bezeichnet. Er generierte täglich neue Ideen. Dabei nutzte er eine Reihe von Techniken, die er als Mathematik der Ideen zusammenfasst. Die erste Technik ist die Ideenaddition. Du verbesserst eine bereits vorhandene Idee, indem du sie um neue Gedanken erweiterst. Während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 sammelte Altucher 10 Ideen zur Verbesserung der Videoplattform Zoom. 2021 arbeitete er an einer neuen Plattform, die diese Funktionen enthalten sollte. Das Gegenstück ist die Ideensubtraktion. Du schnappst dir eine vermeintlich undurchführbare Idee und subtrahierst den Grund für die Undurchführbarkeit. Eine Bekannte des Autors wollte eine Modemarke gründen, fand aber keine Hersteller in den USA. Altucher schlug vor, die ersten Prototypen in China fertigen zu lassen, um dem Markt den Puls zu fühlen. Danach würden sich Wege zur Produktion in den Staaten auftun. Die dritte Technik ist die Ideenmultiplikation. Hier verwendest du eine Idee, die in einem spezifischen Kontext funktioniert, und skalierst sie größer. Amazon vertrieb anfangs nur Bücher. Der Erfolg zeigte, dass es eine große Nachfrage nach schnellem Online-Versand gab. Von da an verkaufte Amazon immer mehr Produkte in anderen Kategorien. Bei der Ideendivision hingegen verkleinerst du deine Idee. PayPal hatte als bargeldloses Online-Zahlungsmittel direkt weltweit genutzt werden können. Aber das war ein reichlich ambitioniertes Ziel. Also beschränkte sich das Unternehmen anfänglich auf die Auktionsplattform eBay. So avancierte PayPal zum vertrauenswürdigen Bezahldienst und expandierte in immer neue Bereiche. Die fünfte Technik könnte man auch als Ideenbruchrechnung bezeichnen. Dabei brichst du eine größere Idee in Teilideen herunter, die du jeweils in noch weitere Untergruppen unterteilst. Der Autor wollte ein soziales Netzwerk für Menschen mit Interesse am Investieren gründen. Dafür teilte er die ursprüngliche Idee in Untergruppen wie 10 Ideen für Rubriken auf der Website. Für jede dieser 10 Ideen erstellte er eine eigene Untergruppe nach dem Motto 10 Dinge, die jede dieser Rubriken enthalten sollte. Braucht dir schon der Kopf von so viel Mathematik? Keine Sorge, bei der sechsten Technik geht es etwas sinnlicher zu. Der Autor nennt sie Ideensex. Dabei lässt du zwei vorhandene Ideen zu einer hybriden Erfindung verschmelzen, so wie damals der iPod und das Telefon zum ersten iPhone wurden.
Merke dir, tägliches Training stärkt deine Fähigkeit, Ideen zu generieren. Mit den Formeln der Ideenmathematik kannst du deine Ideen anschließend zu Innovationen verbinden.
Innovation muss also nicht immer bedeuten, dass du etwas vollkommen Neues erfindest. Manchmal reicht es völlig, wenn du vorhandene Ideen auf einzigartige Weise neu kombinierst.
Blink Nummer 5. Die Guten ins Töpfchen.
An manchen Tagen sprudeln die Ideen wie ein Tischfeuerwerk aus uns heraus. Auch der Autor geriet regelmäßig in solche Rauschzustände. Aber das war gar nicht immer von Vorteil. Manchmal hatte er trotz stundenlanger Ideenjonglage nichts Konkretes in der Hand. Dann fragte er sich Dinge wie, warum habe ich heute nichts zustande bekommen? Und welcher Idee soll ich jetzt nachgehen? An solchen Tagen verlor er sich in der Uferlosigkeit der unbegrenzten Möglichkeiten. Du erkennst das Problem. Es ist toll, viele Ideen zu haben. Aber wenn du dich nicht in ihnen verlieren willst, solltest du herausfinden, welche von ihnen wirklich etwas taugen und welche nicht. Das spart dir eine Menge wertvolle Zeit. Der Autor verfährt dabei nach der folgenden Formel. Er fragt sich, wie viele Dinge eintreten müssen, um eine Idee zu verwirklichen. Diesen Koeffizienten bezeichnet er als Verschwörungszahl. Nehmen wir an, du willst ein Buch veröffentlichen und damit Geld verdienen. Dann fallen 5 Schritte an. Zuerst musst du das Buch schreiben. Dann brauchst du eine Literaturagentin, der das Buch gefällt. Auch der Verleger muss darin genug Potenzial sehen, um die Rechte zu kaufen. Danach müssen es die Buchhändler in die Regale stellen wollen. Und dort muss dein Buch dann möglichst viele Leseratten ansprechen. Sprich, für den Traum vom eigenen Buch liegt die Verschwörungszahl bei 5. Das ist ein hoher Wert. Der Erfolg deines Projekts hängt also von relativ vielen Faktoren ab. Merk dir daher, dass es für jede Idee alternative Umsetzungen mit niedrigeren Verschwörungszahlen gibt. Statt ein Buch zu schreiben, könntest du auch einen Podcast machen, einen Online-Kurs entwickeln, ein YouTube-Video aufnehmen oder ein Newsletter aufsetzen. Behalte das im Kopf, wenn du deine Ideen auf Machbarkeit abklopfst. Notiere alle alternativen Formate und ermittle jeweils die Verschwörungszahl. Entscheide dich dann für die Variante mit dem niedrigsten Koeffizienten.
Kurz und knackig. Wenn du viele Ideen generierst, solltest du herausfinden, welche davon wirklich Potenzial haben. Dabei hilft dir eine Formel wie die Verschwörungszahl, mit der du die Erfolgsfaktoren bezifferst.
So wirst du dir über die Risiken und Chancen bewusst. Am Ende konzentrierst du dich auf die Idee mit den meisten Vorzügen und wenigsten Nachteilen.
Blink Nummer 6. Mach deine Leidenschaft zu Geld.
Matthew Barry war Drehbuchautor in Hollywood. Das mag nach einem Traumjob klingen, aber Barry hatte die Nase voll davon. Er kündigte und hatte beinahe alles verloren. Er ließ sich scheiden und begann für ein mickriges Gehalt auf einem Blog zu posten. Aber nicht auf irgendeinem. Barry schrieb über Fantasiesportarten. Ein skurriles Hobby, das er bereits seit der Kindheit pflegte. Erstaunlicherweise konnte er eine große Schar an Followern aufbauen. Vermutlich auch deshalb, weil niemand sonst über erfundene Sportarten schrieb. Ein paar Jahre später wurde er der erste Moderator für Fantasy Sports auf dem US-amerikanischen TV-Sender ESPN. Matthew Barry wurde reich und berühmt, weil er einen Weg fand, seine Leidenschaft zu monetarisieren. Dem Autor zufolge fand Barry den Raum, in dem am wenigsten los ist. Die Sportwelt hatte eine Leerstelle, von deren Existenz niemand wusste. Und Barry füllte sie aus. Das zeigt, dass wir unsere Leidenschaft unter bestimmten Umständen durchaus zu Geld machen können. Auch wenn man uns von klein auf das Gegenteil weismacht. Aber dafür musst du erst einmal herausfinden, wofür du brennst. Hier kommen ein paar feuergetaufte Tipps von Danica Patrick, der erfolgreichsten Rennfahrerin aller Zeiten. Sie fand ihre Bestimmung erstmals, als sie in den professionellen Rennsport einstieg, und ein zweites Mal, als sie mit 38 zurücktrat. Ihr Tipp? Frage dich, wie dein perfekter Tag aussehe. Was würde dich morgens aus dem Bett locken? Wofür würdest du deine Zeit verwenden, wenn du völlig freie Wahl hättest? Dann wirf einen Blick in die Fotomediathek deines Smartphones. Wovon schießt du die meisten Fotos? Auch das könnte auf eine versteckte Leidenschaft hindeuten. Genauso wie die Frage, was dir am meisten Kraft gibt. Liste alle Aktivitäten des vergangenen Monats auf und stufe sie danach ein, wie glücklich sie dich gemacht haben. Angenommen, du findest deine, oder sagen wir, eine Bestimmung. Dann überlege dir, wie du damit deinen Lebensunterhalt bestreiten könntest. Auch dafür haben wir ein paar Tipps. Finde Menschen, die deine Leidenschaft teilen. Tausche dich aus, lerne von anderen und suche dir einen Mentor, der dich anleitet. Mache dich auch mit den Konventionen der Geschichte und den aktuellen Trends deines Themas vertraut. Das hilft dir, innerhalb dieser Branche deine eigene Stimme zu finden.
Wie du siehst, ist es möglich, seine Leidenschaft zu Geld zu machen. Finde heraus, wofür du brennst und mach es systematisch zu deinem Beruf.
Vor allem solltest du aufhören, alles zerdenken und vorausplanen zu wollen. Leg einfach los.
Blink Nummer 7. Dein Rad braucht viele Speichen.
Erinnerst du dich, dass Amazon am Anfang nur Bücher verkaufte? Doch bald bot die Plattform auch Kleidung, Elektronik und Lebensmittel an. Danach startete sie das Amazon Seller Program, um ihre gigantische logistische Infrastruktur zu Geld zu machen. Und auch das war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Gründer Jeff Bezos entwickelte die Amazon Web Services, um Speicherplatz und Programmierwerkzeuge der Amazon Cloud zu vermieten. Amazon generierte also immer wieder satte Profite, indem es neue Wege fand, vorhandene Systeme und Strukturen zu monetarisieren. Und genau das ist der Kern einer Taktik, die der Autor als Speiche- und Radmethode bezeichnet. Stell dir vor, du hast eine Geschäftsidee. Dann ist diese Idee das Rad deines zukünftigen Unternehmens. Und die Speichen sind all die verschiedenen Möglichkeiten, diese Idee zu Geld zu machen. Nimm das Geschäftsmodell der japanischen Ordnungsikone Marie Kondo. Sie entwickelte eine ganz eigene Philosophie des Aufräumens, die sie auf den Namen KonMari taufte. Im Grunde verbindet ihre Methode traditionelle Werte des Shinto, der zweiten großen Religion in Japan neben dem Buddhismus, mit dem modernen Konzept des Minimalismus. Die KonMari-Methode ist das Rad ihres Geschäftsmodells. Aber aus diesem Rahmen sprießen mittlerweile zahlreiche Speichen, darunter das Buch Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert, das in Dutzende Sprachen übersetzt und weltweit millionenfach verkauft wurde, sowie eine Netflix-Serie mit dem Titel Aufräumen mit Marie Kondo. Außerdem vertreibt Kondo einen Newsletter, diverse Werbeartikel und Online-Kurse. Dazu kommen lukrative Gagen für öffentliche Vorträge. Durch die Investition in all diese Speichen ihres Geschäftsrats hat Kondo ihren Marktwert bereits etliche Male vervielfacht.
Kurzum, die Speiche- und Ratmethode ist ein Weg, mit einer Idee so viel Geld zu verdienen wie möglich. Dabei diversifizierst du dein Geschäftsmodell und machst dich unabhängig von einzelnen Einnahmequellen.
Also sei schlau. Egal, welche Geschäftsidee du zum Rat machst, notiere alle potenziellen Speichen, mit denen du diese Idee zu Geld machen kannst. Du wirst staunen, wie viele Möglichkeiten sich ergeben und wie einfach du sie testen kannst.
Link Nummer 8. Wachse an deiner Angst.
Als der Autor 26 war, fühlte er sich wie ein Totalversager. Er hatte ein berühmter Autor werden wollen. Aber nun stand er kurz davor, diesen Traum aufzugeben. Warum? Weil er Angst hatte, niemand würde seine Bücher lesen wollen. Stattdessen ging er als Softwareentwickler zum US-Fernsehsender HBO. Die ersten Monate waren hart. Er beging immer wieder schwere Fehler und wurde schließlich sogar zur Programmiernachhilfe verdonnert, obwohl er Computerwissenschaften studiert hatte. Doch irgendwann wendete sich das Blatt. HBO hatte damals keine eigene Website. Also zimmerte Altucher kurzerhand eine komplette Internetpräsenz zusammen. In nur 48 Stunden. So brachte er es schließlich doch noch zu Erfolg. Er hatte gelernt, an seinen Ängsten zu wachsen. Das geht bis heute so. Jedes Mal, wenn ein Artikel oder Buch von ihm veröffentlicht wird, quälen ihn dieselben Sorgen. Er fürchtet, die Leute könnten seine Texte verreißen oder denken, er habe seinen Zenit überschritten. Wenn er überhaupt jemals so etwas wie Talent besessen hatte. Was, wenn die Menschen seine Artikel hassten und wütende Kommentare im Netz veröffentlichten und sich schließlich sogar seine Freunde von ihm abwandten? Du siehst, Erfolgsautoren sind auch nur Menschen. Wir alle haben weiche Knie, wenn wir Zeit und Liebe investieren und unsere Arbeit dann in die Welt entlassen. Aber du kannst lernen, diese Angst als Sprungbrett zu nutzen, um selbst hochgesteckte Ziele zu erreichen. Der Autor stellt sich vor jedem neuen Buch und jeder neuen Unternehmung folgende Frage. Ist das die Gelegenheit, auf die ich gewartet habe? Ist das meine Chance, etwas zu tun, was noch niemand vor mir getan hat? Wenn die Antwort beide Male ja lautet, dann verfolgt er diese Idee. Aller Angst vorm Scheitern zum Trotz. Warum? Weil er dann weiß, dass es sich lohnt. Denn wenn es einfach wäre, hätte jemand anders es schon getan. Ähnlich verfährt er bei öffentlichen Auftritten. Er geht nur dann auf die Bühne, wenn er fürchtet, sein Publikum vor den Kopf zu stoßen. Er weiß, dass er die Menschen aus der Komfortzone locken muss, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
Kurzum, du kannst deine Ängste in Chancen verwandeln. Nutze sie als Antrieb, um dein Bestes zu geben und die Menschen mit deiner Arbeit zu überraschen.
Innovation entsteht, wenn du an deine Grenzen gehst. Wenn du deine Angst an die Hand nimmst, kannst du über dich selbst hinauswachsen. Und genau darum geht es doch, wenn du einen mutigen Artikel veröffentlichst oder dich auf eine Bühne stellst. Das ist der Grund, warum wir uns ausprobieren und Neues wagen.
Das waren unsere Erfolgstipps für Eilige zu dem Buch Sichere dir das Fastlane-Ticket von James Altucher. Für alle Ehrgeizigen und Ungeduldigen gibt es gute Nachrichten. Es ist möglich, den Weg zum Erfolg clever abzukürzen. Wie? Indem du weniger studierst und mehr probierst. Hör auf zu grübeln und tu etwas. Am besten etwas komplett Unerwartetes. Überlege, was dir Spaß macht und welche Leidenschaft du zu Geld machen willst. Dann trainiere deinen Möglichkeitsmuskel, indem du täglich Ideen entwickelst. Mithilfe der Verschwörungszahl findest du leicht heraus, welchen Ideen du nachgehen solltest. Außerdem kannst du Zeit sparen, indem du Kompetenzen von einem Bereich auf den anderen überträgst. Lass dich dabei nicht von der Angst vorm Scheitern lähmen, sondern lerne aus deinen Rückschlägen. Und wenn du mit einer Geschäftsidee Erfolg hast, dann finde möglichst viele Wege, sie zu monetarisieren. Was du noch tun kannst? Behalte immer einen Plan B im Hinterkopf. Die Märkte sind wankelmütig und Trends vergehen. Wappne dich für Veränderung, indem du nebenher weitere Kompetenzen aufbaust. Von welchen Fähigkeiten und Erfahrungen könntest du in Zukunft profitieren? Such dir eine Kompetenz aus und versuche darin, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Egal wie langsam du vorankommst, jeder kleine Fortschritt ist eine Investition in deinen zukünftigen Erfolg. Damit wären wir am Ende unserer Blinks. Vielleicht kannst du ja ein paar forsche Karrieretipps mitnehmen. Viel Erfolg und bis bald!